Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Lernen zu lernen. Und heute wird es so ein bisschen würziger. Heute wird es vielleicht ein bisschen kontroverser. Wir haben Frank Sonder zu Gast. Er ist Unternehmer, Redner, Berater. Und mit ihm rede ich über diese Fortschrittsillusion. So bezeichnet er das, was da draußen stattfindet. Frank ist skeptisch, er ist hochgradig skeptisch, wenn wir darüber reden, dass sich wirklich etwas verändert, egal ob in der Welt, in den Organisationen oder bei uns als Individuum. Wir wollen dazu lernen, aber eigentlich verändern wir gar nichts. Und wenn dann nur oberflächlich. Es ist meiner Meinung nach ein sehr spannendes Gespräch, eine sehr spannende Perspektive und gibt diesem Themenschwerpunkt nochmal einen etwas anderen Twist. Eine neue Perspektive, die gibt es auch mit unserem heutigen Werbepartner, den darf ich kurz vorab noch vorstellen. Das ist nämlich die App Good News. Good News hat sich zur Aufgabe gesetzt, täglich gute Nachrichten zu präsentieren. Ich meine, das kennen wir alle. Wir lesen, egal ob online oder in der Zeitung, Nachrichten und die sind meistens ziemlich mies. Es gibt Unfälle, Anschläge, Börsencrashs, der Trainer deiner Lieblingsmannschaft wird entlassen. Wir haben ein Stück weit ein verzerrtes Bild auf unsere Welt. Wir sind gebiased, wie man sagt. Alles scheint schlecht, alles scheint brutal zu sein. Und Good News hat sich jetzt das Ziel gesetzt, jeden Tag die guten Nachrichten in unser Leben zu pressen. Und das geht ganz einfach mit der App. Man kann sich diese runterladen im App Store deines Betriebssystems und innerhalb von 3 Minuten hat man einen schönen Überblick, welche tolle Meldungen es da draußen gibt, die wahrscheinlich in einer herkömmlichen Zeitung auf Seite 7 gelandet wären mit einem kleinen Absatz. Und wenn man in 3 Minuten alles durchgelesen hat, dann kann man natürlich noch tiefer eintauchen, man kann sich dann die ursprünglichen Artikel näher anschauen. Alle Links dazu sind in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch und Frank Sonder. Das heißt, du bist in der Bubble ja seit vielen, vielen Jahren unterwegs.
Ja, kann man so sagen.
Das heißt, du arbeitest sehr viel mit Menschen und wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass sich alles verändert. So, wenn du das Wort Change hörst oder Veränderung, was fühlst du da, was siehst du da, was hat sich verändert in all den Jahren?
Naja, so die kurze Antwort wäre, ich kann es nicht mehr hören, weil ich meine, es ist ja allgemein bekannt sozusagen, dass Veränderung immer stattfindet. Ja, also das es hat immer Veränderungen gegeben, darüber zu reden, lohnt schon gar nicht mehr, weil das ist so logisch. Aber wir haben heutzutage, glaube ich, eine Situation erreicht, wo so Veränderung so zum Mantra geworden ist und es ja auch überall draufsteht und das so zelebriert wird, auf eine Art und Weise, wo ich finde, dass das ist so ein Marketingproblem. Ja? Ich habe selber mal vor langer Zeit Marketing studiert und ich glaube, ein großes Problem sozusagen, was uns das Marketing beschert hat, ist im Grunde diese Oberfläche. Also die hat die Oberfläche über den Inhalt gesetzt. Ja? Da nicht der Inhalt ist wichtig, sondern welche Oberfläche du da drüber packst oder wie du das Geschenk verpackst. Ja? Mhm. Und heutzutage wird alles in Innovation, in Change, in all diese Buzzwords verpackt sozusagen und schon denkt man, es ist was anderes, es hat sich verändert. Aber in Wirklichkeit hat sich es überhaupt nicht verändert. Und ich bin, das muss ich ausdrücklich dazu sagen, ich bin grundsätzlich ein Optimist, was alles anbelangt. Ich bin, würde ich auch sagen, so ein Tech-Optimist. Also ich glaube auch, dass Technologie uns helfen kann und helfen wird, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu. Aber ich bin halt an solchen Punkte gekommen, wo die Leute, die mich kennen, wahrscheinlich feststellen, was ist denn jetzt mit dem los, wo ich so mich selber und andere frage, ja mal ehrlich, was hat sich denn eigentlich wirklich verändert? Was hat sich denn substanziell eigentlich getan? Also nur, dass die Dinge komplexer sind, dass wir von allem mehr haben, dass alles schneller geht, ist ja noch keine Verbesserung. Ja, nee. Da hat sich nichts getan, dass wir heutzutage so viele verschiedene Autos, Lieblingsbeispiel natürlich aktuell, kaufen können beispielsweise. Ist das besser? Ist das Fortschritt? Hat sich da wirklich was zum Positiven verändert? Mhm. Und wenn du dir anschaust, was sich in den letzten 50 Jahren, sage ich mal, oder wir können es sogar noch kürzer fassen, 20, 30 Jahren verändert hat, dann ist das vor allem hin zum Negativen. Also ja, wenn ich mal so 50, 52 Jahre, um genau zu gehen, zurückgehe, wo ich geboren wurde, also ich bin noch nicht 52, aber Club of Rome, Gründung, ja, was hat sich seitdem geändert? Viel zum Negativen. Also wir sehen das alles, es hat sich viel verändert, aber in die völlig falsche Richtung. Mhm. So, und das heißt, wir müssen dieses gesamte Thema Veränderung, müsste man mal wieder diesen Change Managern entreißen und mal wieder neu drüber nachdenken. Weil natürlich ist Veränderung da, natürlich passiert die, natürlich kann man die gestalten und moderieren, aber so wie es jetzt gerade passiert, ist es, glaube ich, in eine falsche Richtung und das soll nicht pessimistisch klingen. Obwohl es so klingt.
Ja. Ja, genau. Also du behauptest jetzt, wir heben dieses Change, diese Veränderung auf ein Podest, gucken es uns alle an und sagen, ja, guck mal, wir haben es doch hier. Hm. Wir zeigen drauf, wir haben Change Manager, wir haben die Beratungsagentur hier, ne, wir holen die beiden Franks ab und an mal zu Vorträgen hier rein, aber an sich verändert sich nichts.
Die Befürchtung ist zumindest angebracht, würde ich sagen. Ne? Wir hatten ja so einen kleinen Battle auf LinkedIn, als du positiv optimistisch formuliert hast, dass sich da vielleicht was tut gerade, also dass Innovation wirklich in der Gesellschaft so ankommt. Und du hast ausgerechnet mich an einer Stelle gekriegt, weil nämlich in dem Ranking, was du gepostet hattest,
ja,
Volkswagen ganz oben stand.
Genau, das innovativste deutsche Unternehmen.
Innovativste deutsche Unternehmen. Und da konnte ich mich nicht zurückhalten und musste einfach darauf reagieren und einfach sagen,
nee.
Nein. Erstens, was Volkswagen anbelangt, nein. Und zweitens, die Frage stellen, ob wir da nicht einer ganz großen Fortschritts- oder Innovationsillusion unterliegen. Also das heißt, dieses Gefühl haben, da tut sich wahnsinnig viel, obwohl sich halt eben gar nichts getan hat. Ich meine, was ich gerade schon sagte, dass alles komplexer geworden ist und von allem mehr da ist, das ist das Verdienst des Kapitalismus, aber ist das unbedingt besser? Also vor allem dieses mehr von allem und wir wissen, keine Ahnung, 70% der Innovation im Food-Bereich beispielsweise sind Flops, ja, da wird Geld für irgendwas ausgegeben. Da investieren Menschen Lebens- und Arbeitszeit und Kreativität darin, so ein Produkt zu entwickeln und das auf den Markt zu bringen und zu vermarkten und in die Regale. Und nach 2 Monaten ist Schluss. Ist das Fortschritt? Kann es eigentlich nicht sein. Ja? Und was auf der anderen Seite auch so eine Illusion sein kann, was ich sehr gefährlich finde, ist, dass wir vor allem, die über sowas reden jetzt hier, einen Eindruck gewinnen, dass sich da wirklich etwas verändert, aber in Wirklichkeit die Mechanismen dahinter sich nicht verändern. Nicht umsonst haben wir, wie wir gerade vor 1-2 Wochen gehört haben, die meisten Neuzulassungen von Autos in Deutschland, die es je gegeben hat, die meisten SUVs zum ersten Mal, ne, glaube ich, die meisten neu zugelassenen Autos sind SUVs. Ich frage mich immer noch, wie man mit so einem Wort, was ja eigentlich schon so negativ besetzt ist, werben kann. Aber kann das nicht einfach so ein Zeichen dafür sein, dass wir einerseits glauben, dass sich da sehr viel zum Positiven verändert, das aber in Wirklichkeit gar nicht tut? Dass die Mechanismen, die da im Hintergrund funktionieren, rein klassisch kapitalistisch sind und die Unternehmen jetzt zwar überall so ein Handbuch für digitale Transformation in der Schublade haben, sagen, hey, alles easy. Und ich weiß das aus konkreten Beispielen, auch aus der Automobilindustrie, wo sich da tatsächlich nichts wirklich tut. Dann kommt nämlich plötzlich diese, Mensch, was ist eigentlich unser Kerngeschäft? Ah, Autos verkaufen. So, also verkaufen wir Autos. Und was ist das dann mit dieser Mobilität und Infrastruktur? Ja, was ist das? Ich meine, guck dich auf den Straßen von Berlin hier um. E-Scooter, Scooter, Fahrräder, Carsharing, was auch immer. Ist das Fortschritt, der da steht? Die Grundidee von Sharing, das wäre Fortschritt. Also Dinge teilen. Die Städte zuzupflastern mit Fahrrädern, die keiner mehr braucht, mit Wettbewerb, der da entsteht zwischen den E-Scooter-Betreibern. Wie viel haben wir mittlerweile hier? 6, glaube ich. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. 6 verschiedene E-Scooter-Anbieter. Und über E-Scooter müssen wir nicht weiter reden. Das ist ein anderes leidiges Thema. Aber da wissen wir doch jetzt schon, da bleiben nur 2 übrig, wenn überhaupt.
Ja, der erste hat sich schon vom Markt gezogen.
Ja, und die anderen? Was hat das gebracht sozusagen, die Investments in diese Dinge? Hat das irgendwas besser gemacht, außer mehr Müll produziert, außer im Grunde Probleme sozusagen geschaffen quasi. Ne? Wir kennen alle die, oder vielleicht doch nicht alle, diese Bilder aus China, wo diese Massen von Leihfahrrädern irgendwie auf endlosen Feldern rumliegen, ne? Wo man so mit der Drohne rüberfliegen kann. Ist das Fortschritt? Eindeutig nein. Fortschritt muss ein Ziel haben. Mhm. Hat das ein Ziel? Nein. Das hat das Ziel, sozusagen mehr Geld weiterhin für die Industrie zu verdienen, um diese Mechanismen weiter zu bedienen. Es gibt ein wunderbares Buch von einem deutschen Wirtschaftsökonomen, das heißt Gekaufte Zeit. Das habe ich vor ein paar Jahren, fiel mir das in die Hände im Urlaub. Und der beschreibt da, dass wir im Grunde seit den 1970er Jahren quasi wir, also das heißt Politik und Wirtschaft, also die Gesellschaft, auch sich Zeit erkaufen, um darüber hinwegzutäuschen, dass dieses Mantra von mehr und Wachstum und Einkommenszuwächse nicht mehr funktioniert. Seit den 70er Jahren. Hat man gerade mal eben schon, ne? Vor 50 mm-hmm. Jahren. Es funktioniert nicht mehr. Erst hat man es mit Inflation, dann mit Staatsverschuldung und aktuell mit Privatverschuldung. Versucht man darüber hinwegzutäuschen. Kein Wunder, dass Konsum erste Bürgerpflicht ist heutzutage. Ja? Das heißt, ich meine, Black Friday, Cyber Monday, wir erleben es jetzt gerade. Das ist erste Bürgerpflicht, ja. Das ist noch wichtiger als wählen gehen. Das sind eigentlich die 2 Entscheidungen, die wir ja nur treffen können. Irgendwie, wen wählen wir und was kaufen wir? So, das ist unsere Aufgabe als Menschen. Wollen wir darauf reduziert sein? Wollen wir darauf reduziert sein, nur unser Haken irgendwo bei einer Partei zu machen? Oder eben noch wichtiger im Grunde, so dramatisch das ist, zu entscheiden, was wir wo shoppen gehen.
Ja, diese am Ende des Monats muss die Kohle weg sein.
Nein, es muss noch was da sein, damit man noch mehr online bestellen kann. Und dann regt man sich über die Lieferfahrer aus, die hier die Straßen verstopfen. Ja, wenn wir das alles bestellen, ich meine, das muss ja auch irgendwie hinkommen. Also lange Rede, kurzer Sinn, lange Antwort auf eine kurze Frage. Wir haben uns, finde ich, komplett verrannt. Verrannt in dem Sinne, dass wir die einfachsten Dinge verlernt haben und wir einfach wieder mehr wissen müssen oder uns auch mehr bewusster sein müssen über das, was wir tun. Wir haben uns komplett verrannt. Wir feiern uns heute dafür, dass wir einen Beutel mit zum Einkaufen nehmen. Das feiern wir so als Erfolg. So, ist auch gut und legitim. Ist mit Sicherheit. Ich
nehme jetzt sogar einen für die Brötchen mit. Gibt noch so ein Sternchen extra.
So, mit Sternchen, Bienchen mit Sternchen kriegst du dafür.
Ich werde sogar bestraft von meiner Partnerin, wenn ich dann wieder wieso hast du die Brötchentüte nicht mitgenommen?
Ja. Also das ist ja auch alles gut und schön, aber Entschuldigung, ich bin im Osten groß geworden, da hatten wir keine Plastiktüten. Und ja, kann ich die hübsch bunt finden, wenn ich als Teenager oder als Kind im Osten bin und denke, oh, eine Plastiktüte, sieht toll aus. Aber Entschuldigung, dafür uns abfeiern, macht nicht so allzu viel Sinn. Ne? Weil das ist eine Sache, da sollten wir sagen, ja, Haken dran, weiter. Ja? Und nicht endlose Seiten vom Feuilleton bis zur Wirtschaftsseite damit füllen, dass wir jetzt auf Plastiktüten verzichten. Sondern machen. Ich nenne das immer so, das sind so robuste Schritte, das sind so robuste Wahrheiten, da brauche ich keine Studie darüber lesen oder sonst wen zitieren. Da muss ich einfach sagen, eine Plastiktüte zu benutzen, um Sachen von A nach B zu tragen, macht, also für 10 Minuten oder sowas, macht einfach keinen Sinn. Darauf zu verzichten, ist ein No-Brainer, fertig.
Ja, ist logisch.
So, es ist logisch, weiter. Aber das fehlt den Menschen, das ist, glaube ich, uns allen abhanden gekommen.
Also wir sind Teil der Fortschrittsillusion, also sowohl im beruflichen als auch im privaten. Und das Absurde, was ich jetzt, also bringst du eigentlich ganz gut auf den Punkt, es ist ja absurd, dass wir dann mit diesen kleinen Dingen uns ja irgendwie auch schützen. Ich bin doch ein guter Mensch, ich tue doch was für die Umwelt. Und gleichzeitig sind das ja so viele Dinge, dass ich doch nicht alles mache und dann fliege ich wieder im Winter nach Asien oder nach Südamerika. Mhm. Aber ich hole doch die Brötchen in der Brötchentüte.
Ja, ich sage immer, wenn ich einen Vortrag zu diesem Thema halte und das heißt, die heißen so, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Oder die englische Version hat was mit einem Weinglas halten zu tun. Aber das hat so damit zu tun, dass ich dann auch sozusagen darüber rede und dann stehen die Leute am Ende da oder wenn sie Fragen stellen, sagen die, ja, was sollen wir denn machen? Was sollen wir denn machen? Und dann sage ich, mach irgendwas. Mach einfach irgendwas. Also Menschen haben auch das Bewusstsein verloren und du fragtest auch nach Bildung oder sowas. Das Bewusstseinsbildung ist mal ein entscheidender Punkt. Also sich bewusst machen, welche Folgen das hat. Also wo kommt das Zeug her, was ich kaufe und konsumiere und wo geht das hin? Also ob das mein Smartphone ist, wie es produziert wird oder wie es irgendwo in Afrika auf Müllhalden landet, wo die armen Kinder da im Müll rumstochern, um noch ein paar verwertbare Ressourcen rauszufinden oder wo das Fleisch herkommt und so weiter. Sich einfach darüber Gedanken zu machen, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wir haben halt, ich meine, mittlerweile hoffentlich nicht mehr so, seitdem man gemerkt hat, hey, man kann auf die Straße gehen und da tut sich auch was. Ja. Ich bin vor jetzt sind es 31 Jahre her, zum letzten Mal, also letztes Jahr war ich auf einer Demo unteilbar hier in Berlin und da bin ich zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder hingegangen und das andere Mal, das vorhergehende Mal, war 1989, ja, Mauerfall. Da hat man gemerkt, was einzelne Menschen tun können.
Ja.
So, und da wir alle so busy sind damit, irgendwie Fernsehen zu gucken, YouTube-Videos, Instagram und vor allem zu konsumieren, haben wir gar nicht die Zeit sozusagen über die Wirkung unseres Tuns und Seins nachzudenken. Und wenn wir dieses Bewusstsein mal wieder zurückkriegen, und das ist nichts Esoterisches, einfach sich mal, so wie du hast gerade gesagt, logisch, es ist doch logisch, so darüber nachzudenken. Kann im Supermarkt irgendwie so eine Wurstpackung für 1,50 Euro verkauft werden? Was kann da drin sein? So, da brauche ich keine Studie, brauche ich keine Wissenschaft, brauche ich gar nichts. Muss ich auch nicht vegan werden oder Vegetarier oder sowas. Einfach nachdenken und dann entsprechend handeln. Und am Ende meiner Vorträge sage ich immer, macht irgendwas, wenn du unbedingt Auto fahren musst. Okay, dann mach was anderes. So, und diese Summe dieser kleinen Dinge, natürlich denkt jeder, es hat keine Wirkung, aber natürlich hat das eine Wirkung. Jeder Einzelne, der auf irgendwas verzichtet, das hat eine Wirkung. Und dann kannst du, das ist ein schönes Spiel, was mal jeder für sich machen kann, sage ich dann immer, überleg dir drei Sachen, die du ab morgen anders machst, egal wie klein die sind. Und wenn du den Plastikdeckel bei deinem Coffee to go, den du ja dringend brauchst, weil der nächste ist ja nur 10 Minuten im Büro entfernt oder irgend sowas. Wenn du den trotzdem dringend brauchst oder meinst brauchen zu müssen, ja, dann lass den Plastikdeckel oben weg. So kleine Dinge und dann wieder mal merken, ah ja, habe ich diese Woche schon 10 Plastikdeckel gespart oder sowas. Natürlich wäre es besser, noch mehr zu machen, aber ich finde, man darf die Leute halt auch nicht überfordern. Und sobald das dogmatisch wird,
also, ja, dann sind die meisten raus, ja.
Ja, finde ich auch nicht richtig. Nee, also ich bin für verantwortungsvollen Fleischkonsum meinetwegen, um mal so ein Thema, obwohl das jetzt nicht mein Thema ist, um mal so ein Thema aufzugreifen. Ich bin aber nicht für diese Dogmen, die dann wieder daraus produziert werden. Mhm. Ja, das machen wir natürlich, weil die Medien ja auch über irgendwas schreiben müssen oder man muss ja irgendwas tun. Ja. Aber wir beim Thema, was man tun sollte, ist erstmal, ich hatte es gerade schon gesagt, also erstmal die Klappe halten. Wer würde uns allen gut stehen? Also nicht permanent irgendwie weiterhin dazu beitragen, ne, in diese Diskussion. Also ich muss zu Greta im Deutsche Bahnzug, ich muss dazu nichts sagen. Ich habe da eine Meinung, ich werde die nicht dazu sagen, weil das ist unnötig sozusagen, die jetzt auch noch zu äußern. So, das Zweite ist mal zuhören. Also, was wir ja auch nicht mehr können.
Ja.
Gerade im Business-Kontext hören die Leute nicht zu, die machen so lange Pause, bis sie dran sind. So, also bis sie den Punkt haben, wo sie dann ihr Ding sagen können. Naja, ich meine, du musst dir nur so Meetings heutzutage angucken. Da wartest du eigentlich nur auf den Punkt, wo du deine Message loswerden kannst. Und aber mal richtig zuhören und vor allem sich vielleicht auch mal selber zuhören. Selbst das können wir ja nicht mehr, ne? Wir hatten das ja vorhin, das Thema Zukunft der Arbeit. Ne? Was will man wirklich? Können die meisten Leute nicht beantworten. Ja. Warum nicht? Weil sie sich selber nicht mehr zuhören können. So, wenn man das geschafft hat, mal die Klappe halten und zuhören, dann finde ich immer, Gehirn einschalten hilft. Ja? Also wirklich mal nachdenken. Und das ist, wenn man das wirklich mal durchzieht, ja, dann kommt man zu so banalen Erkenntnissen, dass es einem schon peinlich ist. Also ich nenne jetzt nicht noch weitere, sonst füllen wir die halbe Stunde mit einem Haufen Beispielen, aber Plastiktüte hatten wir oder sowas. Ich meine, das sind einfach, Gehirn einschalten hilft. Also ja, einfach mal innehalten, zuhören und nachdenken und dann sagen, okay, das, und dann für sich eine Entscheidung zu treffen. Und das ist das, wenn es zum Beispiel um das Thema Bildung geht, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt ist, dass die Leute das verinnerlichen mal wieder.
Ich finde das Beispiel mit den Meetings ganz gut, weil ich das auch schon mehrfach festgestellt habe. Man sitzt da und merkt irgendwie, ja, jeder versucht nur seinen einen Satz zu sagen oder sich einmal darzustellen. Das habe ich schon unzählige Male genauso erlebt. Und die Logik dahinter ist ja, wenn niemand zuhört, dann ist meine Message ja gleich auch egal, weil die anderen hören ja auch nicht zu. Also eigentlich müsste man ja erkennen, dass es alles nur ein relativ hohles Spiel ist, was ich mitspiele, aber sobald ich jetzt das Spielfeld betrete, gehen alle anderen ja wieder vom Feld runter, weil die ja auch nicht zuhören. Und ja, dieses, was bewirken wir eigentlich, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Kern. Würdest du sagen, dass dieses Bewusstsein der wahre Kern von Innovation und Fortschritt ist?
Naja, das Bewusstsein ist schon absolut zentral. Also sich wirklich darüber bewusst zu werden, gerade in was wir tun. Also was du als Mensch, als einzelner Mensch, was ich als Einzelmensch, jeder Einzelne tun kann und welche Wirkung er hatte. Und das Bewusstsein dafür, dass das eine Wirkung hat, was wir tun, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und der ist natürlich einer, der vielen anderen nicht gefällt. Ja? Also das heißt, da muss man keine kruden Theorien bemühen, aber natürlich Menschen, die beschäftigt sind damit, über Shopping für Weihnachten nachzudenken oder irgend sowas, ja, die sind halt beschäftigt damit. Ja? Das heißt, unsere Aufmerksamkeit ist ja einigermaßen beschränkt und die Angebote sind in den letzten 10, 20 Jahren immens gewachsen. Ja, ne? Explodiert, ja. So, einfach da mal Lücken zu lassen und nachzudenken, ja, welche Wirkung das hat, was ich tue. Ja? Alles, was wir tun, hat eine Wirkung. Also, und deswegen ist es ja Bewusstsein. Mhm. Und auch da finde ich beispielsweise, ne, bei Bewusstsein denkt man immer, ich hatte vorhin so esoterisch, Entschuldigung für diese Simplifizierung quasi, aber dann weiß jeder, was gemeint ist. Das ist genauso was Dogmatisches, was genauso wenig hilfreich ist. Jedes Dogma, was ich dann sozusagen als so muss es sein ausrufe, ist eigentlich grundsätzlich gefährlich. Ist zwar gut für eine kleine Gruppe von Leuten, aber damit schließt du so viele andere aus. Und was wir ja mal schaffen müssen, ist sozusagen nicht weiter Grüppchen und Blasen oder sonst irgendwas zu bilden, sondern alle mit einzubeziehen. So, und dann muss ich halt auch den akzeptieren, der noch ein Auto fahren will oder muss, meinen zu müssen, was auch immer. Und ja, deswegen fängt das mit Bewusstsein an und hat natürlich dann auch viel damit zu tun, wie wir die kommenden Generationen erziehen beispielsweise. Ne? Das, wenn man sich vorstellt, dass heute, also meine zwei jüngsten Kinder gehen noch zur Schule, Grundschule und Gymnasium, was da so gemacht wird, also kommt mir sehr bekannt vor. Dass mir das sehr bekannt vorkommt, ist eine absolut negative Message quasi, weil es sollte mir nicht mehr bekannt vorkommen, was sie da machen. Und wenn ich sehe, wie viel Interesse da ist, sozusagen bei Kindern wirklich was zu lernen, was auszuprobieren, was ich für Gespräche mit meinen Kindern führen kann, dann ist das aber nichts, was so in der Schule stattfindet. Ja, also das heißt, das musste einmal von innen nach außen krempeln sozusagen, dass ich da dass sich da tatsächlich mal was ändert, was wir momentan nicht tun. Und Bildung ist ja nur etwas, was langfristig wirkt. Ne? Also dass die Veränderungen, die wir vor 10 Jahren da gemacht haben, die merken wir jetzt. Ja? Mhm. Also das ist ja deswegen auch der zentrale Anfangspunkt, an dem man ansetzen muss, weil er eben eine längere Zeit braucht sozusagen, um wirkungsvoll zu werden. Ne? Also bis die Kinder, die jetzt 11, 12, 13 sind, ne? Die ne, in 10 Jahren sozusagen sind die langsam so in der Position, wo sie was bewirken können. Wobei man ja jetzt sagen muss, jetzt bewirken sie ja jetzt schon mit 16 Jahren oder 17 Jahren was, wo im Übrigen das Gleiche zutrifft, was ich vorhin gesagt habe. Einfach mal Klappe halten, mal ganz sich zurücknehmen und sich diese Fragen gefallen lassen. Denn auch da, ohne Wenn und Aber, ist die großen Fehlentwicklungen gab und gibt es halt jetzt und in den letzten 20, 30 Jahren. Also das kannst du an jeder Statistik, kann man das absehen, dass im Grunde diese Fehlentwicklungen da passiert sind. Also oder in den letzten 50 Jahren. Ne? Und dann sind wir wieder bei dieser Spanne von 50 oder 20, 30 Jahren, wo sich was fehlentwickelt hat. Und ja, nicht nur, wie wir wissen, in der Wirtschaft oder in Umwelt und Gesellschaft, sondern eben auch zum Beispiel politisch offensichtlich. Ne? Also ich will keine Namen nennen, die kennt eh jeder. Ja. Aber das ist ja auch eine Fehlentwicklung. Also stehen wir wirklich, und dann vielleicht um kurz die Schleife zu schließen zum Anfang zu der Frage nach Veränderung, wir stehen wirklich an der Möglichkeit einer grundlegenden Veränderung. Aber es ist nur eine Möglichkeit. Mhm. Und das ist das, was mich gerade umtreibt und mich so viele Fragen stellen lässt und mich nachdenken lässt, aber mich auch nachdenklich macht, ob wir denn das tatsächlich schaffen, dass solche Bewegungen, die jetzt gerade in die Gänge kommen, quasi, ob die wirklich das Potenzial haben, diese Machterhaltung quasi der etablierten Systeme aufzubrechen. Mhm. So, und das ist ein ganz großes Fragezeichen. Und wenn wir da als kreative Schneeflocken die Innovationsworkshops machen, wenn wir da nicht zu naiv sind, dann sollten wir jetzt aufmerksam werden und irgendwas tun. Auch da, was auch immer. Ne?
Ja,
aber,
ja.
Und nicht mit unseren Design Thinking Workshops etc. das noch Öl ins Feuer gießen. Wir geben doch den Unternehmen mit diesen Innovationsworkshops das Gefühl, sie sind innovativ. Wenn ich oder selbst mit so einem Podcast beispielsweise. Ne? Wir reden über digitale Transformation, die beschäftigen sich. Wir gießen noch Öl ins Feuer sozusagen und geben denen das Gefühl. Ja, haben wir doch jetzt auf der Agenda.
Einmal die Woche Arbeitsphilosophen, alles ist gut.
Genau, so ja, so ungefähr. Das,
das ist auch so. Also das, bei diesem Podcast, nur bei diesem Podcast.
In dem Fall ist das natürlich so. Und in den 500 anderen quasi. Nein, aber wirklich, da muss man auch selbstkritisch hinterfragen. Also auch, ich meine, wir stehen beide auf Bühnen und halten Vorträge. Da muss man sich auch selbstkritisch fragen, okay, was ist mein Anteil daran, dass Leute, die auf eine Republika gehen oder wo auch immer hin, das Gefühl haben, oh, jetzt habe ich was Innovatives gemacht. Nee, haben sie ja nicht. Die haben nur einem zugehört, der, ich sage mal, wenn das keine Wirkung hat, dann sind wir, und da schließt sich der Kreis zu deiner Herkunft, dann sind wir Unterhalter, dann sind wir Entertainer. Ja. Wenn ich mich auf eine Bühne stelle und das, was ich sage, hat keine Wirkung bei den Leuten, also wo ich dann sage, mach morgen 3 Dinge anders. Wenn das diese Wirkung nicht hat, dann war ich nur Unterhalter, Alleinunterhalter. Also dann war ich Stand-up-Comedian, ne? Hab mich dann hingestellt, hab denen eine halbe Stunde schöne Zeit verschafft, ein paar lustige Pointen eingestreut und das war's. Mhm. Und so kritisch muss man das betrachten. Und so ist der Design-Thinking-Workshop. Wir haben jahrelang mit einem Freund und seiner Beratungsfirma haben wir bei einer großen deutschen Bank Design-Thinking-Workshops gemacht. Ja.
Aber so. Nicht die deutsche.
Nein, ich werde es nicht sagen. Aber haben das gemacht und wir mussten später dann wirklich selber drauf gucken und sagen, und was hat das jetzt gebracht? Hat es irgendeine Idee davon weitergeschafft quasi? Zu einem Minimum Viable Product oder zu einem Prototypen oder gibt es so eine App sogar schon? Ist irgendeine Idee ein bisschen zum Fliegen gekommen? Und wir mussten leider feststellen,
gar nichts.
Nee. So. Das heißt, man kann das sozusagen als im Unterhaltungsbudget dann verbuchen, weil mehr ist es dann nicht. Dann ist es Unterhaltung gewesen. Also wenn es keine Wirkung hat, dann war es Unterhaltung. Dann ist das so wie im Fernsehen irgendwas gucken. Ich habe gestern einen anderen guten Podcast gehört, da ging es so darum, dass wir im Grunde die Werte in das Fiktive, ins Märchen verlagern. Ich weiß nicht, ob ich es noch ganz zusammenkriege, aber so, das gucken wir uns auf Netflix an, ne? Weil in den ganzen Serien, die wir uns angucken, Game of Thrones und wie sie alle heißen, geht es ja immer um Werte, um Glaubwürdigkeit, um Ehre und solche Dinge.
Die perfekte Gesellschaft wird dort irgendwie auch dargestellt auf eine gewisse Art und Weise. Ja.
Und da schauen wir uns das an und morgens fahren wir dann 8 Uhr im Verkehrsstau ins Büro und setzen unsere grauen Masken auf und machen das, was wir da so machen. Ne? Auch viele dieser Bullshit-Jobs quasi. Das heißt, dieses Wertegerüst sozusagen, was dahinter steckt, das haben wir gar nicht mehr. Das finden wir toll, wenn wir es irgendwo in einer Serie sehen, aber selber leben können wir das gar nicht mehr, weil wir ja, so wie du vorhin sagtest, wir haben ja keine Zeit. Beschäftigt sozusagen. Ich muss ja arbeiten, das nächste Meeting vorbereiten. Da habe ich natürlich keine Zeit, über Ruhm und Ehre nachzudenken. Ne? Und dann, da schließt sich dann der Kreis zu so einer Diskussion wie, was ja heutzutage die Unternehmen umtreibt, nämlich über Purpose nachzudenken. Ach, unser Tun sollte einen Sinn und Zweck haben. Ach, ne? Ist logisch, oder? Also nur Geld verdienen, also jedes Individuum und auch eine Firma sollte ja Sinn und Zweck haben, oder? Und auch das müssen wir uns mühsam wieder beibringen, weil wir total verlernt haben, dass das ein wichtiger Teil ist. Und ja, jetzt schreiben die meisten sich das dann irgendwie als Mission Statement irgendwo hin. Das ist unser Purpose. Naja, wir wissen alle, naja, also das sind wenige gute Ausnahmen, die es da wahrscheinlich gibt, hoffentlich in Zukunft mehr, die dann wirklich diesen Purpose auch leben. Und zwar durchweg, also in allem, was sie tun. Ne? Nur dann ist es ja einer. So, da geht es ja uns, den Individuen, genauso wie der Gesellschaft. Also wir sind ein Spiegel der Gesellschaft. Also warum sollen wir anders sein? Ne? Und in diesem Sinne wäre es nur gut, wenn die Roboter uns die Arbeit abnehmen und wir mal wieder mehr Zeit haben, uns über sowas Gedanken zu machen.
Ich glaube, gerade den Punkt, was du gerade meintest, ne, wir schauen uns eine Serie an, dort wird, ich habe dieses Gefühl schon öfter gehabt, ja, so müsste es doch sein, ne, so könnte man doch die Welt verändern, so wie es bei Netflix ist. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, weil ich es bei mir teilweise schon gespürt habe, dass diese Serie ein Teil von mir wird. Also ich bin so verhaftet in diese Thematik, ich beobachte das, ich träume teilweise nachts von einer Serie und kann es gar nicht abwarten, die nächste zu sehen. Und diese Werte, die dort gelebt werden, sind dann ja auch Teil von mir. So, und wenn ich dann aber im normalen Leben diese nicht, also da setzen sich viele Menschen die Maske auf und sind dann so, wie sie da sein sollen, aber in Wirklichkeit bin ich doch was anderes. Das habe ich doch gestern gesehen. Ich habe 3 Stunden mit dieser Serie verbracht. Ich glaube, wir erleben dort gerade eine ganz krasse Durchmischung von Fiktion, da sind wir nämlich wieder bei Illusion, und der Realität. Und auf den Punkt Polarisierung, da möchte ich nochmal drauf eingehen, weil ich es super spannend finde. Also ich 10 Jahre, wir können, wenn wir heute was verändern, können wir es in 10 Jahren sehen. Ich bin gerade mega gespannt, wie es wird, wenn Kinder in SUV-Haushalten oder in Greta-Haushalten aufwachsen. Hm. Wenn Kinder in veganen Haushalten aufwachsen oder in wir essen 3-mal am Tag Fleisch-Haushalten aufwachsen. Und diese dann in die Schule kommen und diese Grabenkämpfe, die Eltern heute durch die Polarisierung führen, dann auch auf dem Schulhof fortgeführt werden. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass dann Kinder mit 7, 8 Jahren anfangen, auf dem Schulhof sich zu streiten, weil das ist eine vegane Wurst und das ist eine richtige Salami. Hm. Und diese Polarisierung, das ist meine größte Sorge, den Raum dazwischen, den nicht mehr zu füllen und da dann zu sagen, da hinten spielen die Veganer, da spielen die SUV-Leute und da hinten sind so, ja, die vom Land, die fahren kein SUV, aber die essen Fleisch und die sind so und die sind auch sowieso vom Land, Stadtland haben wir auch noch, die sind auch komisch und diese Zwischenräume nicht mehr zu füllen und ich glaube, das kann eine Gesellschaft nicht nur spalten, sondern auch komplett kippen. Das ist eine riesige Sorge, ja, die ich gerade sehe.
Aber da wäre ich jetzt mal in Reaktion darauf betont optimistisch. Und zwar, wenn wenn wir uns gerade die Kinder und Jugendlichen heute angucken und sehen, dass, oder manche das vielleicht sehen, also ich sehe das ein bisschen oder vermute das auch, dass da viel mehr ist, als wir glauben. Ne? Also da muss ich jetzt gar nicht so weit gehen, um das wirklich Paradebeispiel zu nehmen, dass eine 16-jährige Schwedin im Grunde innerhalb eines Jahres eine Bewegung lostritt, die es so noch nicht gegeben hat. Und im Übrigen, der Vergleich, den ich vorhin gebracht habe mit dem Mauerfall, ist ungerechtfertigt, weil das war ja so ein punktuelles Ereignis, ja, oder eine sichtbare Sache. Und der Klimawandel ist halt weder punktuell noch sichtbar, so sichtbar. Mhm. Okay, wir sehen ihn heute schon, aber wir wollen ihn ja nicht sehen. Ich glaube, dass wir, und ich habe das gerade in einem Projekt, da geht es um Jugendliche, benachteiligte Jugendliche hier in Berlin, die Musik machen wollen und produzieren, selber machen und so weiter. Da sind wir gerade dabei, das für nächstes Jahr zu starten. Oder in einem anderen Projekt, wo man mal darauf verweist, dass die Stereotypen, Ansichten, die wir über unsere Kinder haben, falsch sind. Ja? Mhm. Ich meine, wir haben alle diese Bilder, hängen nur von Netflix, Instagram, bla, wo wir dann gerne mal auf uns selber zeigen können. Also ich sehe vor allem Erwachsene, die ganze Zeit da mit rumhängen. Ja? Bei Kindern und Jugendlichen würde ich es ja noch verstehen. Also da ist die Faszination groß. Ne? Früher bei uns waren es andere Technologien. Ich glaube, oder meine große Hoffnung ist, dass tatsächlich die jungen Menschen, also die heute 10, 11, 16, 18 sind, dass die vielleicht wirklich mal die Schnauze voll haben, uns die Stirn bieten und wir uns Fragen gefallen lassen müssen. Mhm. Auf die, wenn wir schlau sind, nicht mit Abwehr reagieren oder mit Gegenargumentation. Ich reagiere auf solche Fragen, wenn die mir gestellt werden, erstmal, dass ich sage, ja, stimmt. Mhm. Stimmt leider. Ja? Also, ne, dass da eine Generation heranwächst sozusagen, die sich dann von diesem SUV-Schema differenzieren kann, distanzieren kann. Und ja, die im Grunde Dinge lernen, die, und das ist dann jetzt sozusagen vielleicht auch ein bisschen zweckoptimistisch gedacht, aber die Fehler, die wir gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, nicht weitertragen wird. Ja? Und das heißt, dass die uns herausfordern. Und sie haben zum Glück einen Mechanismus gefunden, nämlich Streik, den wir nicht ignorieren können. Ja? Also wir kennen ja andere Streiks, ne? Bei der BVG, können wir auch nicht ignorieren. Ja? Und Schulstreik kann natürlich eine Gesellschaft auch nicht dauerhaft hinnehmen und sagen, ja, gehen die Kinder halt nicht zur Schule. So, und da steckt, glaube ich, viel drin. Und meine Aussage war immer und ist auch heute noch, ich meine, wir können, das Beste, was wir tun können, ist, denen nicht im Weg zu stehen. Also da sind wir wieder bei Klappe halten, nicht im Weg stehen.
Aber genau das passiert ja durch die Polarisierung. Und da habe ich Angst, dass Kinder halt jetzt schon, und Kleinkinder, die extrem geprägt werden vom Haushalt, von den Eltern, dann schon in diese Polarisierung kommen und dass wir dann das Tolle, was wir jetzt sehen bei den Jugendlichen, dass wir das sogar verlieren könnten. Das ist einfach nur eine Sorge bei mir. Darum bin ich so ein Gegner der Polarisierung. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir Polarisierung brauchen, um diese Themen überhaupt anzusprechen. Und zu den Fragen, die du gerade angesprochen hast. Ich war beim TEDx-Event hier in Berlin und da war Pia Klemp, die hat einen sensationellen Vortrag gehalten, Standing Ovations, 5 Minuten lang, die Leute haben geweint, das war der Hammer. Und sie hat das eigentlich ganz einfach verglichen. Sie hat gesagt, sie gehört zu der Generation, die die Großeltern gefragt hat, warum habt ihr denn damals nichts gemacht? Ihr habt es doch gesehen, was passiert ist. Warum habt ihr nichts gemacht? Und sie sagte, wenn wir nichts machen, sind wir in der gleichen Position. Dann fragen nämlich unsere Kinder und nicht unsere Enkelkinder, aber vielleicht auch die Enkelkinder, aber definitiv schon die Kinder, Mama, Papa, warum habt ihr nichts gemacht? Ja. Und diesen Hang zur Revolution zum Verändern, das ist auch meine große Hoffnung. Aber ich glaube, dass die Polarisierung, aber auch hier wieder so ein zweischneidiges Schwert ist. Ne? Also wir haben zwei Seiten einer Medaille. Wir brauchen sie, um Themen aufmerksam zu machen, aber gleichzeitig spaltet sie auch. Und da gibt es keine Antwort für. Mhm.
Was wahrscheinlich helfen würde an der Stelle, ist die Tatsache, dass wir und das ist auch wieder so eine Bildungsfrage, lernen, wie man miteinander umgeht, ne? Was ja momentan auch in eine völlig falsche Richtung läuft. Ne? Also ne, Diskussionen im Netz, die Hasstiraden gegen einzelne Leute und so weiter und so fort. Und dass man da eben auch lernt, naja, also ich sag mal so banale Dinge, ne, sozusagen, wie Konversation läuft, wie man anständig mit anderen Menschen reden kann. Und auch das hat wieder mit dem, was ich vorhin gesagt habe, zu tun. Sich erstmal selber zurücknehmen, mal wirklich zuhören und dann wirklich drüber nachdenken und diese einfachen Dinge, sich in die Situation des anderen zu versetzen. Aber was alles, was unsere schnelllebige Gesellschaft und zumal digital heute triggert, ist ja eine sofortige, unmittelbare Reaktion. Ja? Also und dieses, da muss man nicht so weit gehen, das Entschleunigung zu nennen, aber einfach wirklich sich zurücknehmen, eher ganz bewusst einfach mal nichts zu sagen. An ganz vielen Stellen einfach nichts zu sagen. Also wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten. Ja. Das ist ein so banaler wie richtiger Rat, weil ich kann, weil ich habe das auch für mich so festgestellt, dass bestimmte Themen, da kann ich nichts dazu sagen. Oder ich müsste dann sagen, pass auf, frag mich das in einer Woche nochmal, dann beschäftige ich mich mal ein bisschen damit, lese mal was darüber und dann kann ich was sagen. Aber das hat viel damit zu tun, den Menschen wieder den Umgang miteinander beizubringen und dann sind wir bei einem schönen anderen Thema, das ist dann so humanistische Bildung. Ja? Ich meine, und auch das muss man nicht so hochtrabend nennen. Es wird ja gerne genommen, dass alles irgendwie hochtrabend kompliziert ausgedrückt wird. Humanistische Bildung ist das Simpelste überhaupt eigentlich, ne? Wie man mit anderen umgeht, wie man möchte, dass andere mit einem selber umgehen. Das sind die einfachsten Dinge, die man eigentlich so drauf haben sollte und die wir aber eben auch verlernt haben. Ne? Also in diesem Wirrwarr, wo wir uns, wie ich vorhin schon sagte, eigentlich gnadenlos verrannt haben. Und jetzt laut rumschreien, weil wir das nicht zugeben wollen. So, und insofern wäre zugeben auch mal ein guter Anfangspunkt sozusagen. Einfach zugeben, ja, das ist schlecht gelaufen, ja, da haben wir Fehler gemacht, weil damit fängt es dann an, was anders machen zu können.
Ja, oder wie der Herr Schrader mal sagte, ein Verhandlungsprofi, auf die Frage, kann man wie er den Israel-Palästina-Konflikt lösen würde, sagte er, es gibt eine Grundbedingung bei jeder Verhandlung, die Geschichte spielt in der zukünftigen Verhandlung keine Rolle mehr. Ja. Also wenn wir Fehler gemacht haben, sagen wir, ja, es wurden Fehler gemacht und jetzt starten wir neu. Ich glaube, diesen Denkfehler, das nicht zuzulassen, das ist nicht gut. Also zuzulassen, wir haben was falsch gemacht, wir wollen aber was verändern und die Vergangenheit können wir nicht ändern, aber wir können ab heute starten. Ich glaube, das ist
absolut
die Botschaft.
Genau so.
Das war unser Double Frank Podcast-Interview. Danke, dass du mich hier in deine Wohnung eingeladen hast. Direkt vor mir ein 3,50 Meter Charlie Chaplin Bild. Ich war als Kind ein großer Fan, also ich habe es nicht
vorher gesagt. Da hast du jetzt die ganze Zeit drauf geguckt.
Aber ich habe es gespürt, er ist bei mir. Also ich habe mich wohl gefühlt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, danke dir.
Das war das Gespräch mit Frank Sonder. Alle Infos zu ihm sind in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch nochmal alle Infos zu der App Good News. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Vielen Dank auch an Shunti. Er hat eine Bewertung bei Apple Podcast geschrieben. Super Podcast zuletzt, bekräftigt mich meine Themen als verantwortlicher Leader für Learning Experience bei uns im Unternehmen sowie für unsere Kunden und Partner umzusetzen. Generell ist euer Podcast immer erfrischend, inspirierend und führt neben Denkanstößen auch zur Umsetzung bzw. des lebenslangen Lernens. Weiter so. Vielen, vielen Dank für diese tollen Worte. Wenn man so eine öffentliche Bewertung schreibt, dann macht das was mit mir. Ich bekomme jede Woche viele E-Mails bei LinkedIn oder auch klassisch per E-Mail. Ich freue mich jedes Mal und das Öffentliche darf man auch einmal kundtun, weil es ist ja öffentlich. Vielen Dank dafür. Wir machen nächsten Mittwoch weiter, der Themenschwerpunkt Lernen zu lernen. Der kommt gut an, das kann ich zumindest aus den Nachrichten rausfiltern. Wir haben, glaube ich, noch die ein oder andere interessante Perspektive in petto. Es wird noch ein paar Wochen so weitergehen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.